Vor einigen Tagen saßen wir mit einer Gruppe von Leuten zusammen und mir gegenüber saß da auch so ein Amerikaner, im Mittleren Westen geboren und aufgewachsen, sprach aber sehr gutes Deutsch. Ja, und da habe ich gefragt, wie das kam. Ja, sagte, ich bin in die Schule gegangen und da habe ich Deutsch gehabt als Fach, wobei man, wenn man dort sich auskennt, lernt man also sich nicht eine fremde Sprache wirklich in den USA, wenn man eine Fremdsprache lernt und hat so ein paar Ideen gelernt. Aber, sagt er, dann bin ich dann vor 15 Jahren nach Deutschland gekommen als Austauschschüler, eher vom Lande da, Mittleren Westen, wo meistens alles christlich ist, ins Ruhrgebiet, in eine Großstadt rein. Ne? Und hatte eine Gastfamilie gehabt, wo die dann so ein Semester dann zusammen waren und ja, dann am Schluss gab es dann eine Abschlussfeier, am Schluss der 10. Klasse, die da abgeschlossen hatte. Wie das so ist, ist man dann abends in die Bar gegangen und die ganzen Jungs und Mädchen, die ganze Klasse mit den Lehrern hat da den Abschluss gefeiert. Wobei man natürlich sagen muss, in den USA ist ja normal Alkohol trinken unter 18 Jahre verboten und auch darf nicht verkauft und ausgeschenkt werden. Ja, und dann im Ruhrgebiet zu so einer Feier, ne? Die Leiter hatten, die das organisiert hatten, hatten natürlich ein bisschen das vorbereitet und hatten dann den Eltern gebeten, doch zu unterschreiben, dass während des ganzen Aufenthaltes derjenige dann 0,3 Liter alkoholisches Getränk trinken dürfte. So konnte er dann auch ein Bier mal trinken, dann aber Abschluss bei dieser Feier. Und ja, das alles waren Atheisten. Und wie das so ist, dann in der Feier hat man über alles Mögliche gesprochen, dann kam auch das Thema dann hoch, ja, mit Gott. Und dann sagten die, ja, die Leute, die an Gott glauben, die sind an allem Leid in dieser Welt dran schuld. Die müsste man eigentlich alle töten, alle Juden, alle Moslems und auch alle Christen. Und dann rief sein Gastgeber, der Stefan, durch den Raum von hinten, aber nicht den unseren meinen amerikanischen Freund, der ist Christ, aber der ist anders. Ja gut, den nicht, aber die anderen. Ja, 15 Jahre später ist es Missionar in Deutschland, ne? Also er weiß, wo er hingegangen ist. Ne? Aber das ist das Land, in dem wir leben, wo viele Atheisten sind. Wenn man rausgeht und Leute fragt mit Gott, dann kommt jemand einer aus den unverbrauchten Bundesländern und man ihn fragt ihn mit Gott, dann sagt er, ja, Gott hatten wir in der DDR nicht, keine Ahnung, ne? Und die anderen, die dann an Gott tatsächlich glauben, die sagen oftmals, ja, das gibt einen Gott und die verschiedenen Religionen sind verschiedene Wege zu dem gleichen Gott. Und der muss ja irgendwie am Anfang da bei der Entstehung der Welt dabei gewesen sein, damit die Evolution nicht so ganz daneben geht, hat er dafür gesorgt, dass es ein bisschen ganz gut läuft, dass die Welt da heute da ist. Aber an und für sich wird er so gesehen als so ein Mann mit langem weißen Bart, sitzt im großen Sessel und rafft eigentlich nicht, was abgeht auf dieser Welt. Ja, aber wir haben natürlich eine andere Einstellung von Gott und ich denke, die meisten von uns sehen Gott als den Gott der Bibel. Und wie schon Christian eben sagte, ich bin ja, versuche Gottes Wort weiter zu erklären anderen Leuten. Und manchmal gibt es so Stellen, die kennt man eigentlich, aber fragt man sich, was soll das hier? Warum lässt Gott diese Passage in der Bibel niederschreiben? Es gibt ja viele Geschichten, jetzt dem Volk Israel und auch der ersten Gemeinde, die sind nicht niedergeschrieben, weil sie ihm halt nicht so wichtig waren. Warum tut Gott das hier in der Bibel aufschreiben? Eine Passage ist auch im Buch Samuel zu finden und ich möchte heute ein paar Kapitel aus dem ersten Buch Samuel lesen. Ich denke, die ersten beiden Kapitel kennen wir an und für sich ganz gut, aber dann danach, was dann danach passiert, nachdem Samuel berufen worden ist, Kapitel 4 bis 6, Anfang von 7. Was dort passiert, ist, dass die Bundeslade verloren, erst auf das Schlachtfeld kommt, dann geht sie zu verloren und zum Schluss kommt sie wieder zurück. Das ist mal ganz kurz zusammengefasst, der Text, über den ich sprechen wollte. Ich denke, die Geschichte kennen wir irgendwie alle ein bisschen. Und wie ich schon sagte, das ist kein Zufall, dass diese Stellen da sind und warum das da ist. Gott hat sich dabei was getan, gedacht. Und ich denke, am Anfang ist auch wichtig, dass wir ein bisschen historisch mal gucken, was da passiert worden ist. Zu dieser Zeit gab es noch keinen Tempel in Israel. Jerusalem hatte man bei Josua mal erobert, war inzwischen auch verloren gegangen. Also da waren jetzt andere Völker, die dort lebten. Wir sind geschichtlich gesehen eigentlich noch so mitten im Buch Richter drin, denn beide Bücher überlappen ein bisschen. Die Geschichte, die hier stattfindet, kann man ziemlich genau definieren, wann das stattfand. Das war so um 1063 vor Christus. Und zum Beispiel der Simson, wir kennen ja alle die Geschichte, der war Richter, also nicht berufen, sondern Richter, war da von 1065, also er hat 2 Jahre vorher angefangen, und bis 1045, 20 Jahre war der Richter. Zu dieser Zeit findet auch diese Geschichte statt. Also wir sehen hier, wie auch an anderen Stellen, das ist zeitmäßig gleich, auch wenn die zwei Bücher ineinander stehen, ist das nicht geschichtlich so hintereinander passiert. Ja, das Allerheiligste, das Heiligtum war die Bundeslade innerhalb der Stiftshütte, die dann später ja auch in dem Tempel gestanden hat. Wenn man in das Buch Richter hineinschaut, dann sieht man auch ein bisschen über die geistige Situation der Leute damals. Hier im Samuel am Anfang lesen wir die Berufung von Samuel, und da ist ja der Eli, der da der hohe Priester ist in Silo. Die Bundeslade steht noch in Silo, das ist in der Nähe von Sichem. Josua hatte sie damals hingestellt dort, als das Land erobert wurde. Aber viel Zeit war vergangen. Die Menschen, wenn man das Buch Richter sieht, haben sich nicht viel um Gott gekümmert und haben sich abgewandt. Eigentlich, wenn man das sage ich mal, ist ganz wichtig zu erinnern, Gott hatte durch Mose klargemacht, ich möchte eine Theokratie haben. Was bedeutet das? Ich führe, Gott ist der Herrscher über Israel, und die Priester, durch den hohen Priester, sind meine Repräsentanten, meine Regierung. Aber das Volk war, und das sieht man hier auch klar in dem Umfeld, nicht nah bei Gott, und die Priester taten an für sich auch nicht, was Gott so gesagt hatte. Noch einmal zurück zum Buch Richter. Auch da ist es zu sehen, wie weit Israel weg ist. Denn in der Mitte des Buches gibt es auch im Kapitel 9 ein interessantes Kapitel. Der erste König in Israel, ein gewisser Abimelech, der war so ein lokaler König geworden. Eines der traurigsten, grausamsten Geschichten im Buch Richter. Königtum hatte da vollkommen versagt, und gab mal eine Zeit, dass es dann keinen König gab, bis dann später Saul kam. Und das findet statt, ich möchte sagen, fast in Sichtweite von der Bundeslade. Gut, da waren ein paar Hügel zwischen, aber wenn es jetzt nicht hügelig gewesen wäre, hätten die Bundeslade sehen können, wo dieser Abimelech König war. Und da sieht man, welche geistige Situation war. Auch hier sehen wir das bei der Geschichte hier in Samuel am Anfang. Eli, der hohe Priester, ist man sicher ein trauriges Vorbild. In der Situation, als Elkana mit seinen beiden Frauen, Penina und Hanna, die Mutter von Samuel, zur Bundeslade kam, tut er das Richtige, tut das, was eigentlich zu tun wäre, und hat auch da ihm richtige Sachen gesagt, zu tun der Hanna. Aber wenn man das Weitere beschreibt, ja, dann denkt man nicht, dass das am Hause Gottes stattfindet. Wie war das mit seinen Söhnen? Sie haben die Frauen, damals gab es Frauen, wir würden auch sagen, die so wie eine Art Diakonisse oder Nonne sich Gott geweiht hatten, die dann eben halt am Heiligtum Gottes ihren Dienst hatten. Daran haben sie sich vergangen. Sie haben einfach die Opfer genommen, aus dem Opfer rausgefischt, das mag ich jetzt, obwohl das einfach sich für Gott geweiht war. Und wenn jemand sagte, aber das ist doch eigentlich für Gott, dann wurden sie frech und haben die Leute einfach zurückgestoßen. Natürlich kann man sagen, gut, der Eli war alt, seine Söhne waren erwachsen, und erwachsenen Söhnen kann man nicht vorschreiben, was sie zu tun haben. Aber die Frage ist natürlich, was hat er, als sie jünger war, gemacht, wie er noch die Kinder klein waren? Und das Zweite ist natürlich, warum hat Eli als der hohe Priester gesagt, das könnt ihr woanders machen, aber nicht am Hause Gottes? Er war ja, wie wir heute sagen würden, der Boss, ja, konnte sagen, arbeitet woanders, aber nicht hier. Aber offensichtlich hatte Eli nicht den Mut dazu. Eine traurige Geschichte, denke ich. Und als dann Samuel dann gesagt wird, wie wir das im Kapitel 3 lesen, was geschehen soll mit ihm, mit Eli, dann was ist die Reaktion von Eli? Er sagt, der Herr tue, was ihm wohlgefällt. Fatalismus, ja, er hat sich ganz in die Situation hineingegeben, ist doch egal, kann nichts mehr ändern, passiert halt so. Ihm war es klar, dass Gott dieses Gericht über ihn sagen würde. Es gibt natürlich auch andere Leute, ne? Also zum Beispiel ein Saul, der hat anders reagiert, der hat dann versucht, dagegen zu kämpfen, was Gott tut. Man darf da die Reaktion aber von Eli nicht verwechseln mit dem, was Hiob gesagt hat. Der hat ja gesagt, der Herr hat es gegeben, der hat es genommen. Das war eine ganz andere Situation. Hiob hatte keine Schulden. Gott sagt das ja eindeutig, sondern Hiob sagt ganz klar, Gott ist souverän, er kann mit mir machen, was er möchte. Aber Eli war klar, ihm traf die Schuld. Er wusste, er war schuldig und er wusste, das müsste kommen, sonst wäre ja Gott nicht heilig. Mir persönlich ist es auch schon manchmal begangen, dann hast du Leute da und dann sprichst du mit ihnen und sagst ihnen ganz genau, das, was du hier machst, ist falsch. Und die Leute sagen, ja, das stimmt. Und dann sagst du, du müsstest das und das machen. Dann sagen sie, ja, aber ich möchte nicht. Ich möchte es so machen, wie ich das will. Einer sagte zu mir wörtlich, na gut, dann habe ich ein bisschen Segen Gottes weniger in meinem Leben. Traurig. Eli war auch so ein Mensch. Aber jetzt möchte ich zu Kapitel 4 kommen und da sehen wir eigentlich, was geistlich mit Israel los ist, was ich machen wollte vorher, war ein bisschen uns mitzunehmen in die Situation von damals. Ich lese zuerst mal Kapitel 4, Vers 1b bis 3. Die Israeliten zogen in den Kampf gegen die Philister, ihr eigenes Lager war bei Eben-Ezer, das Lager der Philister bei Afek. Die Philister griffen an und nach einer bitterten Schlacht behaupten sie, das Feld von den Israeliten fielen 4.000 im Kampf. Und als das Heer ins Lager zurückkam, fragten sich die Ältesten des Volkes, warum hat der Herr das zugelassen? Warum konnten die Philister siegen? Sie berieten und beschlossen, wir wollen nach Shiloh senden und die Bundeslade ins Lager holen. Dann wird der Herr unter uns sein und uns gegen unsere Feinde helfen. Ja, mal wieder Krieg in Israel, ne? Nichts Neues, gibt es ja im Alten Testament oft. Wenn man so das mal drüber wegliest, denkt man, ja, sie wenden sich an Gott und ja, ist doch ganz positiv, ne? Aber die Frage ist hier halt, wie wenden die sich an Gott? Haben sie das vorher gemacht? Nee, an sich, als das Kind schon in den Dreck gefallen war, ne? Sie fragen nicht nach Gott. Wir lesen nichts davon. Vor der Schlacht fragen sie nicht, sollen wir jetzt mit den Philistern kämpfen? Klar, Gott hatte schon bei Mose gesagt, dass sie alle Feinde Israels ausgelöscht werden sollten und weg sollten. Bei Josua hat das auch nochmal wiederholt. Ist doch keine Frage, wir müssen als Israelis gegen die Philister kämpfen. Ist doch so. Richtig. Aber haben sie Gott um Rat gefragt, wie sie das machen sollen, wann sie ihn angreifen, die angreifen sollen, wie man das auch bei anderen Geschichten liest und welche Strategie sie nehmen sollen? Wir lesen nichts davon. Und was passiert? Wir haben das ja gerade gelesen. Sie fallen ganz heftig auf die Nase, würden wir sagen. Viele sterben. 4.000. Das sind ja nicht nur die Leute, die dann sterben, sondern auch das Leiden der Familien, die dann drumherum sind. Ja, die leiden ja auch alle mit. Viel Trauer. Und dann heißt es natürlich, was nun? Und jetzt kommt Panik auf. Jetzt muss Gott helfen. Und das ist so typisch für uns Menschen. Wenn wir loslaufen ohne Gott und auf einmal klappt es nicht und es funktioniert nicht, dann wird nach Gott geschrien, er muss jetzt schnell helfen. So nach dem Motto, wozu ist denn Gott da? Der muss uns jetzt mal helfen hier aus der Not. Sehen wir hier etwas von Reue, von Gebet? Sehen wir, das war ja Altes Testament, dass sie Sünde bekannt haben, Opfer gebracht, Schuldopfer gebracht haben? Nö. Sie hatten ja doch die Feinde Gottes angegriffen, das muss doch richtig sein, wir haben doch wohl alles richtig gemacht. Und sie haben sicherlich gesagt, wir sind in Recht. Und was passiert dann? Lesen wir weiter hier in Vers 4. Sie schickten einige Männer nach Schilo, um die Lade zu holen, auf der der Herr, der Herrscher, unsichtbar mit den Cherubin thront. Die Priester Hophni und Phinehas, die Söhne Elis, bekleideten die ins Lager. Und als die Lade des Herrn ins Lager kam, brachen unter den Israeliten ein solcher Jubelsturm aus, dass davon die Erde dröhnte. Ja, was machen? Sie rennen nach Silo rüber, holen die Bundeslade. Die Söhne des hohen Priesters, Eli war ja schon ein alter Mann zu dieser Zeit, kommen mit. Die Leute sind vollaus begeistert, es ist Jubel da. Gott ist da, Gott ist mitten unter uns, es kann uns nichts mehr passieren. Das muss so sein wie damals zur Zeit der Wüstenwanderung, als Gott zwischen uns war. So war sicherlich ihre Einstellung. Das merkt man ja. Und die Philister auf der anderen Seite des Tales da hinten gucken sich das an und sie denken, irgendwie stimmt da was nicht. Ne? Also wir haben die doch besiegt, 4000 Tote, da müssen doch normal Fahnen auf Halbmast sein und viel Trauer. Nee, da auf einmal fangen die an zu jubeln und zu schreien, dass es ein großes Fest ist. Da schicken die einfach ein paar Spitzen mal raus und wollen wissen, was los ist. Die kommen zurück und sagen, ja, die haben ihren Gott geholt, die Bundeslade ins Feldlager geholt. Und die Philister bekommen einen Riesenschreck, denn sie wissen, was Gott mit Ägyptern gemacht hat. Lesen wir weiter hier in Verse 6 bis 9. Der Lärm drang bis zu den Philistern. Was ist das für ein lauter Jubel im Lager der Hebräer, fragten sie einander. Aber sie erfuhren, dass die Lade des Herrn im Lager Israels angekommen war. Da bekamen sie Angst. Jetzt sind wir verloren, sagten sie. Ihr Gott ist zu ihnen ins Lager gekommen. Das hat es noch nie gegeben. Wer kann uns vor solch einem mächtigen Gott schützen? Das ist doch derselbe Gott, der die Ägypter in der Wüste vernichtet hat. Aber ihr Anführer riefen ihm zu, aber jetzt gilt's, seid mutig, Philister, kämpft wie Männer, sonst werden die Hebräer euch noch zur Fronarbeit zwingen, so wie ihr es bisher mit ihnen gemacht habt. Zeigt, dass ihr Männer seid und kämpft. Ja, wir sehen das, ne? Die Philister bekommen einen Schreck. Wir, so haben wir gerade gelesen, wer kann uns von diesem mächtigen Gott retten? Das ist doch derjenige, der die Ägypter geschlagen hat. Und sie sagen, jetzt müssen wir Überraschungsangriff machen. Na, seid tapfer, kämpft, es geht ums Überleben. Denn sie wussten, dass der Gott Israels stark ist. Und die Israeliten waren natürlich, weil sie die Bundeslade jetzt im Armeelager hatten, sicher, mutessicher, siegessicher. Sie wussten, Gott hilft uns, Gott ist mit uns. Wenn die Philister angreifen und sie sehen, die Philister greifen an und sagen, kann nichts passieren, Gott ist mitten unter uns, was soll da schon passieren? So war ihr Verständnis. Aber irgendwie klappt das so nicht richtig. Ne? Ich habe mir das mal so gedacht, wie war das so, wenn so ein normaler Soldat bei den Israelis war und das in der Situation damals? Er sieht die Bundeslade da und dann sieht er die letzte da ankommen und dann geht das Gemetzel los. Und hat er vielleicht zu Gott gesagt, Herr, sie metzen uns ab. Wir müssen fliehen. Was ist los? Gott, wo bleibst du? Ich kann mir vorstellen, dass Gott dann gesagt hat, naja, gut. Und er hat dann gesagt, vielleicht kannst du ein Wunder tun. Ich denke, Gott hat auch in diesem Moment gesagt, warum soll ich jetzt ein Wunder tun? Ihr habt vorher nicht nach mir gefragt, warum soll ich jetzt was für euch tun? Und dann hat er gesagt, ja, die Philister, die Söhne Elis, deinen treuen Diener, die sind doch da. Was soll Gott dazu gesagt haben? Na und? Du weißt doch, was sie tun sonst, warum soll ich jetzt helfen? Guck doch an, wie fett sie im Futter stehen und was sie alles machen. Das ist doch nicht richtig. Und hat er vielleicht gesagt, der Soldat, die Bundeslade ist doch da, du bist doch hier mitten uns. Aber Gott wird gesagt haben, na und? Was bedeutet das? Nichts. Dann hat vielleicht der Soldat gesagt, oh Herr, sie geht verloren, du gehst uns verloren. Und Gott wird sicherlich gedacht haben dazu, ich weiß das. Denn Gott kümmert sich darum, wie wir auch dann weitersehen. Es gibt ein riesiges Gemetzel und das lesen wir hier in den Versen ab Vers 10 runter bis zum Schluss des Kapitels. Ich will das jetzt nicht alles lesen, das ist ja ein langer Text, ihr könnt das dann durchgucken. Es ist die Schlacht gewinnen die Philister haushoch und damit auch den Gott Israels aus der Philisterseite. 30.000 Menschen sterben in dieser Schlacht. Israel war ja damals nicht ein großes Volk, noch verhältnismäßig kleines Volk, das waren viele Leute. Der Rest muss alles fliehen, die Bundeslade ist weg, ja, die Philister nehmen sie mit. Ich denke, mancher Israeli, und das merkt man auch dann später an der Situation, hat gedacht, naja, die Lade ist weg, Gott ist weg, müssen wir weiterleben. Und die Leute sind dann wieder zurück zu ihren Feldern gegangen, haben natürlich auch ihre Trauer gehabt, haben ihre tagtägliche Arbeit gemacht. Und die tragische Geschichte am Rande ist auch noch, dass die Verheißung von Samuel auf Eli sich erfüllt. Ja, die Söhne sterben durch das Schwert der Philister. Als der Vater das hört, dass die Bundeslade konfisziert worden ist von den Philistern, kippt er um und stirbt, weil er ein schwerer Mann war, bricht sich das Knick. So lesen wir Kapitel 4, Vers 18. Warum passiert das? Das ist die Frage für mich hier. Ich sage ja, das ist ja eine Geschichte, die wir vielleicht kennen. Aber die Frage ist, warum passieren diese Dinge hier? Warum lässt Gott das zu? Warum ist das hier im Text? Was können wir daraus lernen? Warum hat Gott das zulassen? Wie konnte er das zulassen, dass die Bundeslade in die Hand der Philister kommt? Die ganze Trauer der Toten, insgesamt 34.000, wenn wir die ersten 4.000, die 30.000, ne? 34.000 Tote. Lag es an Gott? War Gott nicht mächtig genug? Im ersten Moment hatten wir ja den Eindruck, ne? Wenn man so die Schlacht sich anguckt. Die Lade ist jetzt weg bei den Philistern, Gott hat uns verlassen. Vielleicht ein Beispiel aus jüngerer Geschichte. Wir wissen ja, dass im Zweiten Weltkrieg viele Kirchen auch zerstört worden sind. Und da hat vielleicht auch manche damals gesagt, warum hat Gott das zugelassen? Und die Leute in Köln, das kann man nachlesen bei Jörg Friedrich, dem Buch Der Brand, die haben gesagt, das Loch in der Fassade schmerzte die rheinischen Katholiken tief und wahrhaftig. Und sie sagten, der Herrgott würde so etwas nicht zulassen, wenn das Recht auf unserer Seite wäre. Sein Segen hat uns abgewandt. Genau das ist auch hier passiert. Gott war nicht auf ihrer Seite. Die Kölner haben das damals verstanden. Die Konsequenz daraus ist eine andere Sache, aber Israel hat das nicht kapiert an der Situation. Warum war das passiert? Meiner Meinung nach war Israels Vorstellung von Gott nicht besser als die der Heiden von ihren Göttern. Ihr Gott war nicht mehr der Schöpfer des Universums, ihr Gott war die Bundeslade. Es war nicht mehr der Gott, der im Himmel wohnt und alles sieht und allgegenwärtig ist. Nein, es war dieses Kästchen, der Kasten, der rumgetragen werden musste, weil Gott ja selber nicht laufen kann. Er kann ja von Schilo nicht über die Berge gucken, das war ja zu weit weg, wo die Schlacht war. Da müssen wir den rübertragen. Heute würde man ihm vielleicht ein Gottmobil bauen, ja, damit man ihn rumfahren kann, weil er selber lahm ist. So war die Vorstellung Gottes bei den Israelis damals. Und manchmal frage ich mich, sind wir auch manchmal so, dass wir Gott so klein machen? Ja, wenn wir meinen, wir müssen Gott Nachhilfeunterricht geben, ne? Denn er weiß ja nicht, wie es mir wirklich geht oder wie es dem Bruder oder die Schwester geht. Vielleicht ist Gott so nicht mehr, kann nicht mehr gut alles blicken, ja, so halb blind. Wir müssen ein bisschen mehr ihm erklären, was unsere Probleme ist. Aber hier sehen wir ganz klar, die Israeliten haben nicht mehr an den Gott und Schöpfer des Universums geglaubt, sondern eben halt an die Bundeslade. Und die Bundeslade ist nicht Gott und war nie Gott. Das war der Platz, wo Gott gesagt hat, da möchte ich mich mit euch begegnen. Die Bundeslade ist auch nicht magisch. So wie auch, vielleicht muss man sagen, zu manchen Katholiken ein Kruzifix nicht magisch ist oder andere Leute meinen, ja, im Gotteshaus, nur wenn ich da bete, dann erhört mich Gott richtig und die richtige Stellung noch dazu habe. Habe ich alles schon gehört. Oder Ich kann nur, solche Leute auch gekannt, habe ich auch getroffen, die sagten, nur wenn du dich in der Gemeinde bekehrst, dann bist du richtig bekehrt. Außerhalb der Gemeindehaus geht das nicht. Aber kommen wir zur Geschichte. Das Lustige, was jetzt passiert, ich finde es irgendwie lustig und ironisch, was Gott dann macht. Ja, meine, wir kennen eigentlich die Geschichte schon aus der Sonderschule, wenn wir hingegangen sind, früher als Kind, weil wir in einer christlichen Familie aufgewachsen sind. Wir sehen, Gott lässt sich nicht spotten. Ne? Die Bundeslade geht ja verloren, geht zum Philistern. Und das ist dann in Kapitel 5 bis 6, der erste Teil. Ich lese das nicht, das ist eine ziemlich lange Geschichte. Aber ich fasse das mal ein bisschen zusammen. Wir kennen das ja eine. Die ganze Geschichte eigentlich, wenn man so ein bisschen die Bibel mal gelesen hat. Die Bundeslade wird nicht verschrottet, sie wird auch nicht recycelt, wie man das heute machen würde. Die Philister haben Respekt vor ihr. Das muss man sehen. Sie hätten ja sagen können, ach, das ist der Gott der Israeliten. Kloppen wir klein, ja, schmeißen wir fort. Gold können wir noch irgendwo verkaufen, machen wir Geld mit. Ne? Nein, nein, sie nehmen die Bundeslade mit Respekt und tun sie in den Platz, wo ihre Götter stehen, zu den anderen Göttern stellen. Und das sagte ich ja schon, ich habe manchmal den Eindruck, an der Situation hier hatten die Philister eine größere Vorstellung von Israels als die Israeliten selber. Sie stellen sie in ihren Tempelbezirk, wo die Götter sind, und das geschieht ein paar Mal an verschiedenen Stellen, und jedes Mal der Gott, der dort vor Ort ist, fällt um vor der Bundeslade, fällt vor ihm nieder. Es ist ganz interessant, was dann Gott tut. Das ist aber nicht die Bundeslade, dass sie magisch wäre. Noch einmal, das ist Gott. Er möchte den Philistern eine Lektion erteilen. Er möchte ihnen klar machen, Gott ist größer als eure Götter, die ihr da habt. Ich stehe über sie. Und die Philister erkennen das. Sie merken, Gott Israels, Gott, der lässt sich nicht kontrollieren. Wir können den irgendwie nicht machen, irgendwie in der Ecke fügen. Und letztendlich kommt es zum Schluss, es hilft ja alles nichts. Wir schicken sie zurück zu den Israeliten, bei uns bringt sie nur Unglück. Auch hier sehen wir, die Israeliten kümmern sich nicht um die Bundeslade, denen ist das egal, was mit der passiert, letztendlich. Gott sorgt selber dafür, dass sie zurückkommt. Der braucht dazu die Israeliten. Das kann Gott ganz alleine machen. Die Israeliten, die braucht er nicht dazu. So kommt sie dann zurück. Ja, da ist nichts dran ramponiert. Da ist kein Kratzer dran, keine Beule drin, nicht eine Ecke abgebrochen. Und auch auf den, die hatten nicht frisch asphaltiert den Weg, wo die dann auf den Karren geschoben wurden, wie die da lief mit den Kühen, die einfach fortgelaufen sind Richtung Israel, ist der Bundeslade nichts passiert. Lesen wir mal hier in Kapitel 6, ich lese mal die Verse 13 bis 18. Die Leute von Bet-Shemet waren gerade unten im Tal bei der Weizenerze. Als sie von der Arbeit aufblickten, sahen sie die Bundeslade herankommen. Ihre Freude war groß. Der Wagen fuhr bis zum Feld Joshuas und blieb neben einem Felsblock stehen. Dort sagten sie, die Leute von Bet-Shemet, den Wagen zu Brennos, brachten die Kühe dem Herrn zum Brandopfer dar. Die Leviten hatten die Lade des Herrn und das Kästern mit den Opfergaben auch vom Wagen genommen und stellten beides auf dem Felsblock. Und davor brachten die Leute von Bet-Shemesh dem Herrn Tage Brandopfer dar und schlachten die Tiere als für ein Opfermahl. 5 Priesterkönige beobachten alles ganz genau und kehrten am gleichen Tag zurück. Also das waren 5 Städte mit 5 Könige und wo die Lade des Herrn waren, und die hatten ja dann gesagt, was sollen wir machen? Einmal fallen unsere Götter immer um, das ist lästig, die immer wieder aufzustellen, ja. Und zum anderen gab es Plage, eine Mäuseplage, Krankheit und Tiere wurden krank. Und deswegen haben sie auch dort diese Goldstücke mitgegeben, die Goldmäuse mitgegeben als Gabe, damit endlich Gott gnädig zu stimmen. Und auch Kühe, die frisch gekalbt hatten, die normal zu den Kälbern zurücklaufen würden, liefen genau in die falsche Richtung. Und das war, und das ist ja genau das, was hier steht, die Philister beobachten ganz genau, was dort passierte. Sie merken, was hier passiert, ist nicht natürlich. Das ist Gott, der hier wirkt. Er kontrolliert die Kühe, dass sie nicht zurück zu den Kälbern laufen, sondern Richtung dahin, wo sie sollen, nach Israel. Ja, was passiert weiter? Vers 19. Lesen wir, der Herr bestraft die Leute von Bet-Schemesh, weil sie die Bundeslade nicht mit gebührenden Ehrfurcht angeschaut hatten. 70 Männer mussten sterben. Das ganze Volk traute, weil der Herr sie so hart bestraft hatte. Da denkt man auch, was ist denn jetzt schon wieder los? Normal müsste doch jetzt ein Segen passieren hier an der Stelle. Aber nein, das passiert nicht. Warum? Ja, sie haben offensichtlich, haben sie nicht den Respekt vor Gott gehabt, Gottes Heiligkeit nicht gesehen. Und da gibt es Parallelstellen, zum Beispiel, ja, das steht ja nicht so direkt in der Bibel, aber man kennt das vielleicht aus der Makkabäerzeit, wo der Tempel entheiligt war, wo die den Tempel dann geheiligt haben, über fast einen Monat, noch länger, bis das endlich der Tempel heilig war. Auch hier kam die Bundeslade ja zurück aus der Philistergegend, und nicht jeder konnte so einfach mal an die Bundeslade rangehen und sagen, ach ja, schön, dass du da bist, toll, freue mich darüber. Und das haben die Leute offensichtlich gemacht. Vielleicht haben sie mal einen Deckel aufgemacht und wollten mal gucken, was drin ist. Die Menschen sind ja neugierig, ne? Aber so geht das nicht. Gott hat auch hier dafür geschaut, dass man mit Respekt seine Heiligkeit sieht. Darum passiert das. Und was ist die Reaktion darauf? Sehen wir eine Reue bei den Leuten hier? Sagen, wir haben gesündigt, weil so viele Leute sterben? Nö, weg mit Gott, ne? Ja. Vers 20. Sie schickten Boten nach Kirjat Jearim und sie ließen die Leute dort sagen, die Philister haben die Lade des Herrn zurückgeschickt. Kommt, holt sie zu euch, ja? So nach dem Motto, ist ja euer Gott, ne? Also, wir wollen ihn nicht mehr. Alles im Volk Gottes passiert das. Aber das ist interessant, was dann passiert. Kapitel 7 am Anfang, da kamen die Leute von Kirjat Jearim und holten die Bundeslade und sie brachten sie in das Haus Abinadabs, das oberhalb der Stadt und auf einer Anhöhe liegt. Seinen Sohn Eliezer weihten sie zum Hüter der Lade. 20 Jahre vergingen und die Bundeslade nach Kirjat Jearim gekommen war, so der Vers dann, ne? Hier gehen sie anders mit der Bundeslade um. Und wir lesen dann weiter, Gott segnet diesen Platz in ganz besonderen Art und Weise, weil sie mit Ehrfurcht umgehen. Ein Priester ist in der Nähe der Bundeslade, nicht jeder darf daran gehen und einfach die ja, behandeln oder mit ihr umgehen. Und sie haben nach dem Gesetz Mose, ich muss selber sagen, ich kenne auch nicht die einzelnen Vorschriften, jetzt, wie man mit dem Heiligtum Gottes umgeht, aber da wird das ja alles genau beschrieben. Damals war das ja aktuell, wie sie mit Gott und der Bundeslade umzugehen hatten. Danach haben sie dann gehandelt nach der Vorschrift und dann hat Gott auch gesegnet. Ja, soweit etwas über diesen Text hier, den ich mal vielleicht in einer anderen Sicht mal ein bisschen zeige, als man das normal so drüber wegliest. Aber die Frage ist, wie ist das denn heute mit uns, ne? Welche Vorstellung haben wir von Gott? Wir leben ja im Land. Ich habe ja ein Beispiel am Anfang gebracht, hier von dem amerikanischen Missionar mit seiner Frau, der hierher gekommen ist als Christ und möchte ein atheistisches Deutschland erreichen. Und wir wollen doch auch unsere Mitmenschen, die nicht an Gott glauben, erreichen. Welchen Gott vertreten wir? Wie groß ist unser Gott? Reicht er über das Gemeindehaus hinaus? Oder unser Zuhause, wo wir unser stilles Kämmerlein haben und unsere Andacht machen? Rechnen wir damit, dass Gott Großes tut, auch im alltäglichen Leben, oder meinen wir, dass na, die Kleinigkeiten muss ich schon selber machen, ach, das mache ich schon. Ne? Und dann klappt es doch nicht und wir merken, ohne Gott geht das doch nicht so gut. Ne? Oder sind wir vielleicht enttäuscht von Gott, weil wir gehofft hatten, Gott würde was tun, aber es ist nicht eingetreten. Oder versuchen wir durch unsere Gebete, und das merke ich auch manchmal, Gott zu gängeln. Herr, du musst so mein Gebet antworten und nicht anders. Es ist wichtig, dass wir Gott und seine Größe sehen, der alles geschaffen hat innerhalb von ein paar Tagen. Wenn ich das dann zur Relation zu meinen Problemen sehe, die ich habe, ist das mein Problem sicherlich nur ein kleiner Klecks. Das macht er mit einem Wimperschlag. Aber heißt es auf der anderen Seite, dass wenn Gott groß genug ist, dann löst er alle Probleme. Wir können einfach fröhlich durchmarschieren durch das Leben. Nichts passiert, Gott ist souverän, Gott tut alles, was ich möchte und ich habe ja keine Probleme. Nein, nein, das ist ja auch nicht so. Denn das wird man ja auch hier deutlich, auch an anderen Stellen, Gott ist souverän. Und manchmal, wenn ich denke, Gott, das musst du jetzt so machen, dann sagt er dann, nee, Boto, so geht das nicht. Ne? Und dann pfeift er mich dann zurück und ich merke dann, ich muss dann woanders hingehen, wo Gott das mich halt hinhaben möchte. Ich denke, es ist wichtig, dass wir Gottes Größe sehen, aber auch seine Souveränität sehen und bereit sind, Gott aktiv zu tun und zu lassen, was er will in meinem Leben. Und dass, wenn ich merke, eine Sackgasse kommt da und das ist nicht, was Gott möchte in meinem Leben, dass ich einfach nicht weitermarschiere und das mit dem Kopf durch die Wand und ich merke, dass immer blutiger wird, aber trotzdem weiterrenne, manche machen das ja auch, sondern einfach nochmal Gott frage, ist das wirklich, was Gott von mir möchte? Ich habe ja vor längerer Zeit mal mehr über mein Leben mal so ein bisschen was hier gesagt. Ich kann nur sagen, Gott hat mich über vieles überrascht, was ich gar nicht dachte, was ich tun würde. Und auch das Bibellesen, Lehren war nicht mein Plan. Habe ich nie gedacht, dass ich sowas tun würde. Gott hat mich überrascht damit, dass ich das tun soll. Ich versuche das und ich merke manchmal, wie Gott handelt und ich freue mich darüber. Und ich denke, für uns ist immer die große Frage und auch für mich, sind wir bereit, uns von Gott überraschen lassen, ein Gott, der unbegrenzte Macht hat und Möglichkeiten hat. Amen.